Guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal ein paar Worte vorweg. Vielen Dank für die fetzige Musik. Ja, mir etwas vorlesen. Oliver, für die schöne Begrüßung. Vielen Dank. Ja, es ist eine Ehre, hier zu sein, das letzte Mal, bevor euer neuer Pastor kommt. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich denke, ich werde ihn im Laufe der Zeit kennenlernen. Allerdings eine Sache. Du hast geschrieben, Chris, 20 Minuten Predigt. Schaffe ich nicht heute. Bitte werft keine Tomaten oder faule Eier auf mich. Ich habe das einem Freund erzählt, Kollegen erzählt. Er sagte, pass auf, Chris. Denk nicht, dass du noch viel schneller reden musst, um 20 Minuten einzuhalten. Naja, ich gebe mir Mühe. Ich rede sowieso schnell, das weiß ich. Ich gebe mir trotzdem viel Mühe. Diese Predigt, ihr habt, weiß nicht, letzte Woche vielleicht die Hausaufgabe bekommen. Ich werde nicht fragen, wer sie dann gemacht hat, auch wenn ich Lehrer war, nicht nur Pastor, sondern auch Lehrer. Einige Kapitel aus dem ersten Buch Mose, aus der Genesis zu lesen, das wäre eine Hilfe gewesen. Aber ich denke, die meisten von euch kennen diese Texte mehr oder weniger. Das Thema heißt, ja, man muss tief Luft holen, hätte systemische Paar- und Familientherapie den alten Patriarchen helfen können? Das sieht super an, ne? Es hat eine Geschichte. Vor zwei Wochen habe ich in meiner alten Gemeinde in Altena, Grüne Wiese, bei Lüdenscheid, gepredigt. Und die hatten mir dieses Thema so Familie gesetzt. Und ich sagte, oh nein, muss das sein? Ich hatte ganz was anderes vorbereitet. Dann habe ich gedacht, wenn schon, dann gibt es ein bisschen mehr als nur eine normale Predigtlänge. Und deswegen habe ich gedacht, naja, wenn es so viel Arbeit war, und es war viel Arbeit, dann werde ich euch das auch zumuten heute. Und wenn die Predigt einigermaßen klappte damals, hoffe ich heute auch. Ja, ich möchte einmal kurz beten mit uns. Jesus, gib uns die richtigen Worte füreinander und das richtige Verstehen deines Wortes, das du uns gegeben hast. Amen. Ja, habe ich vergessen, Grüße aus Weißensee, da ist die Ratstagung nächsten Samstag, übernächsten Samstag, meine Gemeinde, also liebe Grüße von meiner Gemeinde dort. Warum dieses Thema? Nicht nur aus dem Grund, was ich genannt habe, vor vielen Jahren, haben meine Frau und ich damals systemische Familien- und Paartherapie studiert in Hamburg an der Uni. Und ich muss sagen, das hat geholfen, sowohl als Pastor auch als Lehrer, an manchen Stellen weiterzukommen. Wir haben also gleich von Anfang der Bibel Probleme mit Familie, mit dem Miteinander, mit Paaren, Adam und Eva. Adam war ein bisschen einsam, kann ich auch verstehen. Und dann hat Gott ihm die Eva vor die Füße gesetzt. Da hat er eine Frau. Diese Frau mochte gern Obst oder irgend sowas und hat einen Apfel genommen. Übrigens, in der Bibel steht nichts vom Apfel. Es kann Ananas, Kiwi, Kirschen, sonst was gewesen sein, wissen wir alle nicht. Jedenfalls, und dann hat ein Freund von mir vorgeschlagen, ja, weißt du, Adam hat gesehen, dass Eva diese Frucht gegessen hatte und er wusste, er wäre ganz allein gewesen und wieder einsam, weil Gott sie sicher rausschmeißen würde aus Eden, dem Paradies, dem Garten, wo sie waren. Und deswegen aus diesem Grund wählte er lieber auch mitzuessen, damit er nicht mehr allein sein musste. Nette Geschichte, stimmt wahrscheinlich nicht, aber ich habe was gefunden, was ich auch kurz vorlesen will in diesem Zusammenhang. Wie ist das mit dem Paar, mit der Ehe und so weiter? Und zwar, ich bin ein Eisenbahnfan und besonders Dampfloks. Und ein anderer Eisenbahnfan hat gesagt, meine Güte, ach, ich würde gern eine Dampflok kaufen. Würde ich auch gern, aber ich weiß nicht, in meiner Wohnung ist kein Platz für sowas. Jedenfalls hat er gesagt, da ist einer, irgendwo in der Nähe hier von Berlin, ging dahin, nahm seine Frau wohlweislich mit und da war diese Postlok da und dann dachte er, das wäre schön. Aber weil seine Frau mit war, hat sie Folgendes gesagt oder gemacht. Sie war nämlich nicht begeistert. Sie sagte, okay, du hast die Wahl, entweder die Dampflok oder mich. Er hat glücklicherweise für die Dampflok sich entschieden, wie Adam nach dieser Aussage von vorhin für die Eva. Naja, okay, so sieht man schon bei uns in unserer Zeit, auch wenn nicht jeder von uns einen Dampflok kaufen will, aber die Probleme, die in Ehen, die in Familien entstehen können, von Anfang an, von der biblischen Anfang mit den Menschen an. Und obgleich ich gleich von den Patriarchen, den Erzvätern sprechen werde, habe ich bewusst vorweg von dir, Merit, die Texte aus dem Neuen Testament lesen lassen, aus folgendem Grund. Es sind beide Texte, wo es um Familie, um Miteinander geht. Und Jesu Familie hatte Probleme auch mit ihm. Denn er war ja ohne Sünde, der hat den Menschen selbst keine Probleme gemacht, sondern er kam, um die Welt zu erlösen, zu retten. Aber allein, weil Jesus Jesus war, haben Menschen bis heute Probleme mit ihm. Und die Familie stand da und sagte, ja, Jesus, was machst du? Komm zu uns und rede mit uns. Und er sagte, wer ist eigentlich meine Familie? Er hat daraus eine geistliche Lehre gezogen und sagte, die, die an Gottes Wort glauben, die an mich glauben. Das sind die Leute, die zu meiner Familie gehören. Blutsverwandtschaft zählt weniger als geistliche Gemeinschaft. Deswegen können wir hier, obgleich wir uns nicht so besonders gut kennen, Gemeinschaft haben. Wir sind nicht blutsverwandt, aber wir sind verwandt durch unseren Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Also das wäre kein Fall für Familientherapie. Auch Petrus' Familie, möglicherweise, wissen wir nicht. Jesus heilte viele Menschen, das wissen wir von ihm. Das steht immer wieder im Neuen Testament, in den Evangelien. Und dann war Jesus bei Petrus und seiner Familie zu Hause. Und was passierte? Schwiegermutter, Petrus' Schwiegermutter, war krank geworden, wohl schwer krank. Ja, und dann hat vielleicht, auch wieder ein vielleicht, Frau Petrus gesagt, hör mal, junger Mann, meine Mutter ist krank. Dein Jesus heilt die Kranken. Sieh zu, dass er auch meiner Mutter hilft und sie heilt. Hat sie ihn unter Druck gesetzt, den Petrus? Jedenfalls kann ich nicht beantworten die Frage, aber später die beiden, und das ist das einzige Mal in der Bibel, wo das, also im Neuen Testament, wo das erzählt wird, heißt das, dass Petrus mit seiner Frau evangelisiert hat, durch die Gegend gezogen ist, zu evangelisieren. Also so schlecht kann das Verhältnis auch nicht gewesen sein. Das war ja nicht so gerade damals sehr einfach und sehr schön, auch für eine Frau, ihren Mann zu begleiten in der Situation. Also da sehe ich auch keine therapeutische Aufgabe. Ganz anders im Alten Testament. Und wir werden über vier Generationen sprechen, nicht jede Generation eine Stunde, aber über vier Generationen. Abraham, Isaak, Jakob und dann Jakobs Söhne. Aber zunächst einmal Hinweis auf die Stellen, die wir als Christen vielleicht falsch denken. Es könnte sein, dass man sagt, ach, das ist Altes Testament. Ach, das war alles anders damals. Ich liebe das Alte Testament und ich glaube, vieles dort ist genauso relevant für uns heute. Oder man könnte sagen, und vielleicht sagen manche, als Christen und Christinnen kann uns das nicht geschehen, was diese Familie geschehen ist. Halte ich für eine falsche Aussage. Warum ist es in der Bibel? Weil das so relevant ist für Menschen bis heute. Oder dass man sagt, naja, ja, das ist wunderbar. So muss jede Ehe, jede Familie aussehen. Ein Idealbild. Na, Hände hoch, wer so ein Idealbild selbst entspricht. Ich kann meine Hände jedenfalls nicht heben. Oder vielleicht sagt man, ach Mensch, ich habe so ein schlechtes Gewissen, wenn ich das höre. Schaffe ich auch nicht, ich bin nicht so perfekt. Dass man resigniert und vielleicht sagt, ach, ich weiß es nicht, ich bin unglücklich darüber. Ja, kann man auch sein, wenn man merkt, dass das nicht immer so klappt in der Familie, in der Ehe und so. Aber auch da darf man nicht resignieren. Übrigens, in Kurzform, was ist diese systemische Therapie? Eine Idee dahinter ist eigentlich die Situation also zwischen Paaren oder in Familien, auch in Gemeinden, zu durchschauen, zu erkennen, was spielt sich eigentlich in der Gemeinde, in der Familie, in der Ehe ab. Und man würde sich manchmal wundern, was sich alles da abspielt, bei den anderen und bei uns selbst. Und deswegen versucht man durch verschiedene Methoden, Dinge klar zu machen. Ich finde, das Wort Therapie passt nicht. Es ist eigentlich keine Therapie, sondern das ist eine Ermöglichung, dass man Wege dann suchen und auch finden kann, um eine Situation zu verbessern. Man macht das vielleicht durch Skulpturen, also nicht aus Stein oder so hauen oder Holz, sondern mit Menschen, mit Stühlen. Man kann das so ganz toll machen, kann ich ein bisschen erklären nachher, wenn jemand interessiert ist. Oder man macht Zeichnungen, deswegen mache ich das, nur ich kann nicht zeichnen, deswegen habe ich Bilder gleich in der Predigt, die wir jetzt gleich sehen werden, die uns helfen sollten, diese Situation zu verstehen. Und man kann auch Fragen stellen, dazu gehört es auch, besondere Fragen, um den Sachen auf den Grund zu gehen. Okay, also, wir wollen jetzt gucken, systemische Paar- und Ehetherapie, hätte das Abraham und seine Familie geholfen. Das ist die Familie und da fangen wir oben links an, das ist Abraham, das ist der Stammvater aller Stammväter, der hat das größte Zelt, das bunteste Zelt und so weiter. Abraham oder Abram, wie er am Anfang hieß, Abraham, hatte eine Frau, die hieß Sarai, nachher Sarah, so ein kleines Zelt. In Krimis fragen oft die Kommissare, naja, wenn ein Ehemann verstorben ist oder ermordet worden ist, naja, habt ihr gemeinsame Schlafzimmer oder nicht? Vielleicht kennt ihr das, hat wer immer sie gefragt. Das scheint eine Standardfrage zu sein. Und dann natürlich, die Frauen sagen meistens nein, weil das ja das Interessante macht für das Krimi. Aber die hatten auch keine gemeinsame Zelt. Das wissen wir von dem Alten Testament. Sarai und Abraham. Da ist ein Kreuz daneben, da sage ich gleich was dazu. Also, das ist das erste Problem. Nicht, dass sie unterschiedliche Zelte hatten, aber dass sie miteinander im Grunde nicht klar kamen. Gott hatte gesagt, ihr werdet einen Sohn bekommen und der Segen Gottes wird durch diesen Sohn und durch die weiteren Generationen bis in Ewigkeit eigentlich ruhen. Ja, passierte nichts. Sarah war schon älter, Abraham auch, keine Kinder. Was passiert, wenn eine Situation, die man sich erwünscht hat und dann Gott auch zugesprochen hat, wenn nichts passiert? Was war Sarahs Problem dann? Sie hatte kein Kind gekriegt. Und sie glaubte an Abraham, auch an Yahweh, an Gott, den Herrn. Frustration entsteht, Ärger mit ihrem Mann vielleicht, nicht an dir. Damals hat man immer gedacht, es lag immer an den Frauen. Wir wissen heutzutage natürlich mehr. Oder sie war unglücklich über sich selbst. Och Mensch, warum hat es nicht geklappt? Was mache ich falsch? Oder Sie war frustriert über Gott. Er hat das gesagt, der Herr hat gesprochen, wir kriegen ein Kind. Und was ist? Nichts mit Kindern. Enttäuschung, unerfüllte Hoffnungen, Frustrationen. Und das führt zu Spannung natürlich immer mehr. Dann hat sie eine geniale oder eigentlich nicht so geniale Idee, die gute Frau Sarah. Sie sagte, oh, damals war das erlaubt und normal in der damaligen Gesellschaft und Welt. Ah, ich habe eine Sklavin, die heißt Hagar, die habe ich nicht auf dem Bild übrigens. Und die Hagar, die ist meine Sklavin, das heißt, wenn sie ein Kind kriegt von meinem Mann, kann ich sagen, das ist mein Kind. Ach, tolle Idee. Dann hat sie dann Hagar ihrem Mann zugeführt und tatsächlich, Hagar kriegte ein Kind, den Ismael. Eine Leihmutter, das Wort kennen wir ja auch heute. Und Ismael wurde von Hagar zur Welt gebracht und natürlich knallt es schon wieder zwischen Sarah und Hagar. Na, mein Kind, dein Kind, unser Kind, nein. Wessen Kind ist das denn nun? Und die Hagar war ein bisschen, naja, guck mal, ich bin besser als du. Na, so in dieser Art und Weise war jedenfalls Chaos in der Familie. Und gerade so ein Chaos ist das, was systemische Therapie eigentlich offenbart, zeigt. Dieses Chaos, was kann helfen? Ein System, ein Familiensystem bricht auseinander. Und manchmal denken wir, ach, es kann nicht schlimmer kommen, als es ist. Vielleicht denken wir das gerade mit der Politik in unserer Zeit. Und was ist? Es wird immer schlimmer. Und diese Abwärtsspirale wird immer weiter gehen. Und das sehen wir nachher, wenn wir noch dieses Bild weitermachen. Also, der Abraham und die Sarah haben den Ismael und der zählt nicht. Hat Gott ganz klar eigentlich gesagt. Das war nicht ihr Kind. So, und dann endlich passiert's. Die alte Sarah kriegt einen Sohn, Isaak. Und wenn ihr guckt, da ist die, ich muss auf meine Kante ein bisschen kriegen, steifen Nacken hier. Da, Isaak, oder Yitzhak, das finde ich so schön, der Name auf Hebräisch. Yitzhak hat so ein eigenes Zelt da. Und, aber da ist ein Axt dazwischen, ne? Zwischen Abraham und Isaak. Die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Gott sagte Abraham, opfere deinen Sohn. Was ist das? Was tut das einem Menschen? Der Vater soll den Sohn opfern. Deswegen ein Axt, vielleicht für Holz, was er so brauchte nachher. Es war eigentlich ein Messer, was er hatte für den Todesstoß. Aber was ist das zwischen den beiden? Eine Axt. Todesangst bei dem Jungen. Der war noch nicht so alt in der Zeit. Also der Ismael war weg und trotzdem sagte jetzt Gott, Abraham, opfer mir Isaak. Gott hat es natürlich verhindert, er wollte das nicht so, es war ein Test des Glaubens, also ein Problem für sich, wie soll man das verstehen? Als Vater finde ich das furchtbar, alle Väter hier werden mir und alle Mütter auch natürlich beipflichten. So, also, das passiert dann nicht. Aber Isaak war jetzt eigentlich mit seinem Vater eigentlich durch. Da hatte er auch sein eigenes Zelt. Das Kleine da seht ihr da. Er war, ja, eigentlich fertig, der arme Mann. Und passierte dann mit dem Kreuz da oben bei Sarah. Sarah ist gestorben. Nicht Mama, Sarah hatte gesagt, tötet. Also ich töte den Isaak, sondern Abraham. Also, er fühlt sich wahnsinnig hingezogen zu seiner Mutter, was man auch verstehen kann. Aber sie war tot, der arme Kerl. Vater so und Mutter tot. Und der übermächtige Vater Abraham, der hat eine Idee, schickte seinen Sklaven weg, eine Frau für den Isaak zu holen. Naja, als ich Student war, haben ein paar Schwiegermütter gemeint, ach, wir können mal unsere Töchter den Christen zufügen, dann kann sie heiraten. Habe ich nicht gemacht. Die armen Mädchen, fand ich unmöglich. Also ließ mich nicht sagen, wen ich heiraten sollte. Aber Abraham hat das gemacht. Der Abraham für den Isaac. Der arme Kerl konnte nicht mal seine eigene Frau aussuchen. Aber der Sklave kam zurück. Dieses Herz, da seht ihr, mit Rivka, auch ein schöner Name, Rebekka. Ah, toll. Was ist die Ehe? Er nahm sie in sein Zelt und gewann sie lieb. So steht es da im Alten Testament. Ach, wunderbar. Alles in Ordnung, alles geklappt. Eine wunderbare Situation, Ausgangsposition. Ja, aber diese Fehlentwicklungen gingen immer weiter. Isaac hatte seine schwere Vergangenheit. Rebekka war weit weg von zu Hause, konnte nicht Mama fragen, hilf mir, was mache ich in der Situation? Koche ich dies oder jenes oder was weiß ich? Jedenfalls, die war auch allein mit einem fremden Mann, der ihr Ehemann dann war. Und die haben beide also eine Belastung von ihrer Vergangenheit. Kann das harmonisch werden? Ja, vielleicht, wer weiß. Aber es ging weiter. Die haben Kinder gekriegt. Klasse, denke ich jedenfalls. Zwillinge. Und das war sozusagen das i-Tüpfelchen auf die ganze familiäre Not. Ob die Schuld bei den Eltern oder bei den Zwillingen lag, weiß ich nicht. Aber es ist ja so, und da kann man sich selbst prüfen. Ich habe es versucht bei mir, ich weiß es nicht, ich hoffe nicht, aber zieht man ein Kind dem anderen vor, wenn man mehrere Kinder hat? Ich habe keine Ahnung, ich hatte kein Problem damit, ich war Einzelkind. Aber wenn man mehr hat, wir haben zwei Jungen gehabt, meine Frau und ich, wie ist es dann? Die schlauen Leute sagen, ja, man zieht ein Kind immer oder meistens vor. Ich weiß es nicht, aber als wir studiert haben, meine Frau und ich, diese systemische Therapie, sagte eine Frau, etwa 40 Jahre alt, meine Güte, jetzt verstehe ich meine Vergangenheit, ich verstehe die Situation, meine Familie. Sie hatte eine Schwester, jüngere Schwester, und diese Schwester war immer krank. Was passierte? Die Mutter und der Vater, die haben die Schwester immer, ja, ihr immer geholfen, ihr mehr Zeit gegeben, mehr Hilfe gegeben, viel mehr für sie getan, weil sie das nötig hatte. Diese ältere Schwester fühlte sich total abgemeldet. Und sie war 40 etwa, als wir sie kennengelernt haben. Also, das war so. Die hatten Zwillinge. Esau mit dem Pfeil und Bogen und dann auch Jakob mit dem doppelten Gesicht. Das soll darstellen, dass er ein bisschen betrügerisch war, ja? So, aber was ist dazwischen? Die Mauer. Die Mauer. Und die Mauer bestand darin, dass eigentlich Isaac seinen Esau liebte. Das war ein toller Mann. Der war einer, der so Waldmensch war. Ein Jäger, ein Lieblingssohn. Ausgleich durch die Rebekka, Jakob. Wieder das Gleiche wie bei Abraham und Sarah und Hagar. Zwei Kinder, eine bevorzugt, eine abgelehnt. In diesem Fall quer rüber. Es ging so weit, wie wir wahrscheinlich alle wissen, dass diese Mauer zwischen den beiden so schlimm war, dass Jakob fliehen musste. Er musste weg. Sonst hätte Esau ihn umgebracht. Können wir davon ausgehen. Ziemlich eindeutig. Oha, was ist dann zu machen? Ich denke einmal, das ist wieder systemisch gefragt, warum in einer Familie, wo alles so gut anfing, ging alles bergab? Vielleicht kennt ihr solche Familien auch. Was gut anfing, ging dann bergab. Warum sind Mauern entstanden? Welche Mauern habe ich vielleicht aufgebaut zwischen mir und meinem Partner, meiner Partnerin? Was hat man selbst dazu beigetragen? Diese Frage muss gestellt werden. Und wenn man guckt, ist keiner der Unschuldige. Ist Jakob, der Betrüger, Esau, der im Grunde, dem es egal war, und Isaac und Rebekka, die Söhne unter sich aufgeteilt haben. Als Christen steht es uns gut, die Mauern zwischen uns und anderen auch in der Gemeinde zu erkennen und dann zu bitten, Gott zu bitten, durch die Kraft seines Geistes, seiner Liebe, die uns ja Christus ähnlicher machen will, dass wir dann uns verändern lassen, dass wir diese Mauern abreißen, die da sind, oder zumindest damit anfangen. Wenn man anfängt, dann kann man dann das durchziehen. Paulus hat übrigens im Neuen Testament gesagt, diese Mauern hat Jesus weggetan, Epheserbrief. Oder er hatte gesagt im Galaterbrief, kein Unterschied, Mann und Frau oder Juden und Nichtjuden und so weiter. Christus hat diese Mauern abgebrochen. Aber die sind hier, Esau und Jakob. Erst viel, viel später klappte es mit den beiden wieder. Naja, Jakob haute ab, weit weg. Und wir sehen, dass er liebte, man sieht direkt unter dem Herzen, die Rachel. Ja, sehr schön, er liebte sie, wollte sie heiraten. Er wurde betrogen, der Betrüger. Der Jakob wurde betrogen und der Schwiegervater sagt, naja, erstmal musst du Lea heiraten, die Rote. Ne? Klasse. Naja, auch nicht gut, weil er dadurch so zwei Frauen hatte und es ging dann auch weiter. Ihr seht, wie alles so irgendwo immer komplizierter, immer schwieriger, immer notvoller wird in einer Familiensituation. Naja, Lea kriegte Kinder und erstmal und Rahel nicht. Rahel war schlau, die ganze Familie scheint ziemlich intelligent gewesen zu sein. Ach, ich gebe dem Jakob meine Sklavin, Oha, Nachtigall, ich hör dich trapsen, wie bei Hagar und Sarah. Du kriegst mein Bilha, meine Sklavin, zur Frau, dann kriegt sie Kinder für mich. Lea sagte, was du kannst, kann ich immer noch und noch mehr. Und ich gab Jakob Silpa, ihre Sklavin. Da gab es ein richtiges Wettbewerb. Es gibt zwei Wettbewerbe in der Bibel. Eine war Esther, das war ein Schönheitswettbewerb, wenn ihr den Text kennt. Und die andere ist hier, Wettbewerb, wer die meisten Kinder kriegen kann. Ob das so gut ist? Naja, jedenfalls, da gab es insgesamt 12 Jungen und ein Mädchen. Die kommt in unserer Geschichte heute nicht mehr vor. Aber ein Vater, 4 Frauen, 12 Kinder und Jungen, ein Kuddelmuddel, 4 Generationen. Und alles fing ganz oben an bei Abraham, ging immer weiter. Viel Streit, viel Hass, viel Ärger. Gott hat das alles in seinen Plan eingebaut. Ja, also wir kommen zum Schluss. Josef, habe ich geschrieben, war schon in Ägypten, deswegen habe ich nur 11 Söhne. Eigentlich fehlte ein Bild, ein Kind da, deswegen konnte ich das erklären. 11 Söhne, Josef war schon weg. Er hat übrigens dafür gesorgt, dass die Familie zusammenkam, am Ende der Genesis. So, da möchte ich ein paar einfach zusammenfassende Aussagen machen zu diesem Text und zeigen, dass was vor 3.500 Jahren passiert ist, genauso relevant ist für uns heute. Egal wie kaputt unser Leben, unsere Ehe, unsere Familie ist, haben wir einen Gott, der alles weiß und vor allem nie aufgehört hat, uns zu begleiten durch diese Lebensgeschichte, der uns führt und der uns segnet und uns liebt. Gott plant mit uns und oft trotz uns. Er plant mit uns. Er plante von Anfang an mit Abraham bis zu Josef, der ja nicht im Bild ist, sondern in Ägypten. Er plant mit uns, egal was kaputt ist bei uns. Zweitens, habe ich schon gesagt, systemische Therapie kann helfen, die Zusammenhänge, die Fehlleistung, die Irrwege zu erkennen. Haben wir einige gehört und gesehen. Aber durch den Glauben an Christus, an unseren Herrn, gibt es die Möglichkeit, darüber hinwegzukommen. Nicht einfach so schlicht und einfach, so, da klappt das. Aber mit seiner Hilfe, vielleicht mit vielen Tränen und Not, weiterzukommen, weil Christus uns begleitet. Und wir bedenken, wenn wir sagen, naja, bei mir ist auch manches schief, die Patriarchen waren alle keine Helden der Tugend, nicht wahr? Wir haben am Anfang gesagt, auch viele Patenschaften sind ja so, oder eigentlich alle beinahe, kann man sagen, so, dass es nicht so richtig immer klappt. Kein Himmel auf Erden. Ach so, eine Ausnahme. Ich glaube das nicht, aber eine Ausnahme. Ihr kennt den alten Wilhelm Busch, nicht der, der so Bücher geschrieben hat, sondern der christliche Wilhelm Busch, da gab es zwei, die so hießen. Und ein Freund von ihm hat erzählt, er war mit seiner Frau zusammen, der Wilhelm Busch, erzählt, ach guck mal, ein Bild, zwei Stühle im Himmel. Die sind leer. Und er fragte, warum sind die Stühle leer? Ja, diese Stühle sind für das Ehepaar, was sich nie gestritten hat. Wilhelm Busch soll umgedreht haben zu seiner Frau und sagen, siehst du, Mütterchen, oder wie er sie genannt hat, wahrscheinlich so, Mutter, wer meint? Uns, diese Stühle sind für uns da. Ich glaube das nicht. Aber wenn Sie meinen, dass Sie ohne Streit und Stress rausgekommen sind, na gut, steht mir nicht zu beurteilen. Also, es ist normal, dass keine Ehe, keine Familie Himmel auf Erden ist. Und das kann Menschen, leider auch Christen, zu falschen Schlüssen führen, wenn sie merken, oh Mann, bei uns ist es nicht ganz so. Das ist normal, nicht unnormal. Deswegen systemische Therapie. Deswegen auch unser Glaube, der uns hilft in der Situation. Wenn wir versuchen, einem Ideal nachzujagen im Familienleben, wir machen uns selbst, unser Partner, unsere Partnerin, unsere Kinder unglücklich. Unser Christsein macht uns nicht zu perfekten Menschen, aber der Glaube an Christus begleitet uns, stärkt uns, hilft uns, manches zu ertragen und manches zu ändern bei uns selbst, was für den anderen auch wohltuend ist. Ein letztes, also ein allerletztes, ich glaube, ich habe schon zweimal das Letzte gesagt. Ne? Bei den Patriarchen ging es um Macht. Bei allen. Abraham war besonders deutlich, aber auch bei den anderen genauso. Jesus hat gesagt, wer der Größte unter euch ist, er soll euer Diener sein. Machtstreben. Bei allen, bei den Frauen genau wie bei den Männern, also es ist nicht so ein geschlechtlicher Unterschied. Machtstreben bei Menschen führt zur Katastrophe. Und Jesus sagte, wer mir nachfolgen will, der soll nicht nach Macht streben, sondern nach Dienst. Nach Liebe, Hingabe für andere. Hass, Selbstgerechtigkeit, Machtstreben macht kaputt. Und das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus hat genau das vollbracht und genau das klar gemacht. Er war einer, der ans Kreuz ging für andere. Er starb aus Liebe. Und dadurch entfesselte er die rettende Liebe Gottes für unsere Familien, für unsere Ehen, für unsere Partnerschaften, für unsere Gemeinden. Und das ist das, was ich mir und euch von Herzen wünsche, dass diese rettende Macht Jesu in eurer Gemeinde, in eurem Herzen wirklich herrscht. Das ist die Macht Gottes und nicht Machtstreben der Menschen. Amen.